damit wir unsere Ziele erreichen können bis 2030 und diese 6% pro Jahr, die wir jetzt ansteuern müssen, das haben wir in Studien hier am UBA gezeigt, ne, wo wir durchdekliniert haben, was in den Sektoren notwendig ist, damit wir auf unsere Ziele kommen. Da werden wir in allen Sektoren sehr anspruchsvoll sein können. Also die Zeit ist vorbei, die hätten wir vor 10 Jahren noch gehabt, wo man hätte argumentieren können, jetzt gehen wir erstmal in 2, 3 Sektoren nach vorne, da geht das leichter und dann schauen wir mal, wie die anderen hinterherkommen. Wir müssen in allen Sektoren, die wir eben ja schon angesprochen haben, sehr ambitioniert vorgehen, sonst ist das Gesamtziel gar nicht zu erreichen.
Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
Mein Name ist David Wortmann. Diese Woche hat das Umweltbundesamt UBER Deutschlands Treibhausgasemissionszahlen für 2021 vorgelegt. Deshalb habe ich mich mit Professor Dr. Dirk Messner verabredet. Er ist der Präsident des Umweltbundesamtes. Er berichtet, in welchen Sektoren Deutschland die CO2-Emissionen insbesondere verfehlt, welche Maßnahmen umgesetzt werden können, damit wir unsere Treibhausgasreduktionsziele bis 2030 noch erreichen können. Wir sprechen auch darüber, wie die aktuelle geopolitische und klimapolitische Lage jetzt genutzt werden muss, um die Weichen Richtung Zukunft zu stellen und nicht Investitionen in Technologien der Vergangenheit zu tätigen. Dirk erklärt uns aber auch, welche Aufgaben das Umweltbundesamt ganz allgemein hat, welche Rolle es zum Beispiel beim Emissionshandel ausübt und welche Instrumente wir in der Hand haben, um nicht nur national, sondern auch international viel schneller voranzukommen beim Klimaschutz. Erlaubt mir vielleicht auch noch den Hinweis auf 2 weitere Podcast-Produktionen, die eine sehr gute Ergänzung zu diesem Let's Talk Change Podcast darstellen. Im Deep Dive Cleantech Podcast spreche ich alle 2 Wochen mit GründerInnen und UnternehmerInnen über sehr konkrete Technologien und Geschäftsmodelle und wie sie sich positiv auf die Klima- und Umweltschutzagenda auswirken. In dem Podcast Pod Steh uns bei, produziert von unseren Freunden des Studio Bummens, diskutieren wir in einem wechselnden Ensemble jede Woche die aktuellen klimapolitischen Themen. Mit dabei sind unter anderem JournalistInnen wie Sarah Schumann, Valerie Höhne vom Spiegel, Katharina Hamburger vom Deutschlandfunk, aber auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Tobias Krell, auch besser bekannt als Checker Tobi. Genau wie der Let's Talk Change Podcast ist der Deep Dive Cleantech Podcast und auch Pod Steh uns bei auf allen guten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change.
Herzlich willkommen, Professor Dirk Messner. Grüß dich, Dirk.
Ja, ich freue mich, dass wir zusammen sprechen können.
Dein Name ist mir insofern schon ein bisschen länger geläufig. Ich glaube, ich habe sogar schon während meines Studiums aus Arbeiten von dir zitiert. Du hast eine etwas längere akademische Historie hinter dir und bist jetzt Präsident des Umweltbundesamtes.
Ja, ich habe eigentlich mein Leben lang Wissenschaft gemacht und war an der Universität in Duisburg-Essen, habe dann Center for Global Cooperation Research geleitet, war Vizerektor der Universität der Vereinten Nationen. Also ich habe viel Wissenschaft gemacht.
Du hast viel Wissenschaft gemacht. Jetzt stehst du einer Bundesbehörde vor. Ihr habt gestern zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, habt ihr einen großen Bericht vorgelegt. Darüber wollen wir nachher noch mal ein bisschen im Detail sprechen. Vorab würde ich ganz gerne fragen, ob du den Zuhörern und Zuhörern die Rolle des UBERs erklären könntest. Was macht ihr denn eigentlich? Was ist eure Aufgabe?
Wir haben eigentlich 4 große Aufgabenfelder neben den vielen Themen, zu denen wir arbeiten. Wir sind wissenschaftlich unterwegs, also wir machen Forschung für Nachhaltigkeitslösungen und Umweltlösungen und Klimalösungen. Wir nutzen diese Wissenschaft für unseren 2. großen Aufgabenbereich, die Politikberatung. Also da beraten wir die Bundesregierung, die Europäische Union, internationale Organisationen. Das 3. große Feld ist dann, wir setzen auch Umweltrecht um. Und zwar solches Umweltrecht, für das man wissenschaftliches Know-how braucht, um das gut machen zu können. Das gilt zum Beispiel bei Chemikalienzulassungen und solchen Dingen. Und unser 4. Aufgabenfeld ist, wir kommunizieren mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, bauen also Netzwerke für das, was ich Nachhaltigkeitstransformation nenne. Das sind so unsere Aufgabenfelder. So arbeiten wir, ne? Und dann wirst du, David, nur wenig Umweltprobleme und Umweltherausforderungen finden, zu denen am UBA nicht gearbeitet wird. Wir sind im Augenblick 1.800 Personen ungefähr und widmen uns da umfänglich diesem großen Themenfeld und erarbeiten Lösungsansätze.
Werdet ihr denn vor allen Dingen eigeninitiativ tätig oder eigentlich nur im Auftrag? Weil ihr seid ja eine Behörde, eine Organisation, die am Bundesumweltministerium hängt.
Ja, wir sind ein Hybrid. Also wir machen auf der einen Seite Behördenaufgaben. Dazu gehören insbesondere diese Umsetzung von Umweltrecht. Wir nennen das technokratisch Vollzüge. Und auf der anderen Seite in unseren Forschungsfeldern sind wir natürlich auch eigeninitiativ unterwegs. Wir sind auch, man nennt das eine Ressortforschungsinstitution, also eine Forschungseinrichtung, die vom Bund finanziert wird. wird und deren Ergebnisse dann auch der Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden. In unserer Forschung arbeiten wir eng mit dem Umweltministerium und jetzt auch mit dem Klimaministerium und dem Außenministerium natürlich zusammen, nehmen auch deren Anregungen und Fragestellungen auf in unsere Forschung, aber entwickeln natürlich auch selber Ansätze, wo wir sagen, in diese Richtung müssen wir suchen und arbeiten, damit wir zu Lösungen kommen.
Jetzt habt ihr diese Woche ja einen Bericht vorgelegt. Ihr habt Zahlen vorgelegt, wie die CO2-Emissionen und die Äquivalenten dazu, also Treibhausgasemissionen, sich im letzten Jahr in Deutschland, also 2021, entwickelt haben. Was sind denn hier jetzt die Kernergebnisse gewesen?
Ja, das wichtigste Ergebnis war, dass wir eine Steigerung von Emissionen wieder gesehen haben, und zwar um 4,5%. Das ist ja enttäuschend, weil wir müssen die Kurve ja bei den Emissionen wirklich radikal runterkriegen. Wir haben uns vorgenommen, -65% bis 2030 im Vergleich zu 1990 zu schaffen. Wir wollen 2045 klimaneutral sein. Also die Kurven müssen nach unten. Und da ist es enttäuschend, wenn wir jetzt sehen 4,5% Steigerungen. Das hat zwei wichtige Effekte, über die wir vielleicht gleich noch ein bisschen reden können. Der eine Effekt ist, die Corona-Pandemie war in 2021 nicht mehr ganz so gravierend in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft. Deswegen ist die Wirtschaft wieder angesprungen und mit der Wirtschaft die Emissionen. Und dann haben wir die Erneuerbaren nicht ausgebaut. Also wir reden die ganze Zeit davon, dass wir die Erneuerbaren endlich nach vorne bringen müssen. Das ist uns aber nicht in dem Maße gelungen, wie es notwendig wäre. Da haben wir eine Stagnation und deswegen haben wir jetzt plötzlich wieder 4,5% höhere Emissionen. Im letzten Jahr hatten wir 8,7% Reduktionen gesehen und jetzt haben wir eben beobachten können, vieles davon war leider nur ein Corona-Einmaleffekt. Wir müssen also mit der Klimaneutralität jetzt wirklich ernst machen und nach vorne gehen.
Das sagen wir eigentlich schon seit Jahren. Um hier nochmal die Ziele zu skizzieren. Bis 2030 haben wir uns zum Ziel gesetzt, 65% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Wir haben aber erst 38,7% geschafft. Was bedeutet das denn jetzt hinten heraus? Die Anzahl der Jahre, die wir haben, werden ja immer weniger und wir müssen uns jetzt noch mehr anstrengen.
Ja, in der Tat. Also wir sind in einer Faktor-3-Dekade. Ne? Wir müssen die Emissionen jetzt jedes Jahr bis 2030, damit wir unser Ziel erreichen können, 65% Reduktion im Vergleich zu 1990, um 6% runter. Das ist beachtlich, weil die letzte Dekade und die Dekaden davor haben wir immer nur 2% Reduzierung geschafft. Wir müssen 6 machen. Und in Bezug auf die Erneuerbaren, auch Faktor 3, wir müssen mit Faktor 3 Geschwindigkeit die Erneuerbaren, Wind und Sonne also insbesondere, ausbauen. Das ist das, was in dieser Dekade angegangen werden muss. Und über den Energiesektor hinaus geht es ja auch um den Wärmebereich, die Gebäude, es geht um die Industrie und die Emissionen, die dort anfallen. Es geht um den Verkehr, der umgebaut werden muss. Das ist ein großes Programm. Das hat sich die Bundesregierung, mit der wir es jetzt zu tun haben, die Ampel, die hat sich das vorgenommen. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Also jetzt muss der Prozess aber auch in die Gänge gebracht werden. Wenn du dir, David, die Kurven anguckst, siehst du, wir haben eigentlich in den letzten 20 Jahren in der Energie immerhin schon mal einen Anfang gemacht. Wir haben ja bei den Erneuerbaren große Fortschritte erzielt. Die sind viel billiger geworden. Und wir haben jetzt so um die 40% im Strombereich erneuerbare Energien. Alle anderen Sektoren stagnieren aber in Bezug auf ihre Emissionen. Also da müssen jetzt die Strukturreformen endlich anfangen.
Wie optimistisch bist du denn, dass wir das schaffen können? Weil wenn man sich die Entwicklung anschaut, haben wir nicht den guten Track Record. Und die Erfahrungen zeigen ja auch, dass Bemühungen zu Beginn meistens leichter auch machbar sind als hinten heraus, weil es hinten heraus immer schwieriger wird, noch die letzte CO2-Reduktion durchzuführen. Aber tatsächlich brauchen wir eine exponentielle Entwicklung. Verlässt sich da manchmal der Optimismus, dass wir das schaffen können?
Ja, also insgesamt bin ich ein sehr optimistischer Typ, aber manchmal werde ich auch ein bisschen unruhig. Ne? Also ich bin optimistisch und unruhig. Ich bin optimistisch, weil wir haben in den letzten 20 Jahren nicht nichts geschafft, sondern wir haben auch Voraussetzungen dafür geschaffen, damit wir jetzt, du hast es exponentielle Entwicklung genannt, ne? Damit wir in einen solchen Beschleunigungspfad hineinkommen können. Wenn du dir die Technologieentwicklung anguckst im erneuerbaren Bereich, die Technologien sind jetzt da, die waren ja vor 20 Jahren unendlich teuer. Also da mussten wir ja komplett gegen den Markt arbeiten. Jetzt ist ja die Investition im erneuerbaren Bereich No-Brainer sozusagen, weil die Kosten in dem Bereich die günstigsten sind. Was Ähnliches haben wir in Bezug auf die Akteurskonstellation. Wenn du in die Wirtschaft schaust, die Wirtschaft hat sich darauf eingestellt, Klimaneutralität, das ist der Pfad, da müssen jetzt die Investitionen hingehen, das ist die Richtung. Und dann haben wir das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom letzten Jahr. Wir haben Fridays for Future. Also was ich sagen will ist, die Grundlagen für diese exponentielle Beschleunigung, die wir brauchen, die haben wir in den letzten 2-3 Dekaden geschafft. Aber jetzt müssen wir, und da bin ich unruhig, jetzt müssen wir wirklich anfangen, den ganzen Kram auch umzusetzen. Und das ist jetzt die große Aufgabe dieser Bundesregierung. Und das in dem Kontext, der durch Krieg bestimmt ist. Darüber werden wir gleich sicher auch noch ein paar Sätze uns austauschen.
Genau. Also vor 20 Jahren, du hast diese Zeitspanne angesprochen, war das ja durchaus so, dass die Wirtschaft vielleicht der Bottleneck war, die Technologie war nicht da. Die Politik hat ja mit solchen Instrumenten wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das war ja damals unter der ersten rot-grünen Bundesregierung eingeführt worden, ja gegen den Markt, wie du es so schön formuliert hast, agiert. Dadurch ist ja einiges entstanden. Die Technologien sind skaliert. Dann ist jetzt nach wie vor die Politik Bottleneck. Und das heißt, dieses Panel ist so ein bisschen wieder Richtung Politik rübergeschwenkt. und eigentlich müssen wir sehr viel mehr machen.
Ja, das stimmt. Also die Politik kann jetzt mutiger sein. Wir haben die Voraussetzung, wie wir das gerade besprochen haben, die haben wir jetzt eigentlich geschaffen, um einzusteigen in diesen Prozess. Und ich will noch einen wichtigen weiteren Bereich hinzufügen. Wir haben vor 2-3 Wochen eine Studie rausgegeben vom UBA, die nennen wir Umweltbewusstseinsstudie. Also in regelmäßigen Abständen gucken wir darauf, was die Menschen eigentlich zu Klima- und Umweltfragen denken und zu Klimaschutz für Meinungen haben. Und die hat mich positiv überrascht. Zum einen kann man sehen, die Daten, sie gehen bis Ende 2020, trotz der Pandemie, trotz dieser Ausnahmesituation. Für die meisten Menschen bleibt Klimaschutz, Umweltschutz sehr wichtig und die Menschen sind empört, wenn wir da nicht vorankommen. Aber dann gibt es noch eine wichtigere Ebene. Wir haben die Personen, die Bürgerinnen und Bürger auch danach gefragt, wie sie gerne leben würden. Also wie stellen sie sich eigentlich ein angenehmes und angemessenes Leben vor? Und da liest du lauter Dinge, die sehr kompatibel sind mit dem, was wir machen müssen, aus einer Konsumperspektive. Die Leute verstehen, dass wir in Zukunft weniger Fleisch konsumieren sollten. Die Leute fordern ein, dass in den öffentlichen Kantinen mehr vegetarische Gerichte angeboten werden sollen. Sie wollen mehr Investitionen in Radwege. Sie wollen ein Tempolimit. Also all das, was ja häufig in den Boulevardmedien als Zumutungen beschrieben wird, das beschreiben eigentlich 70-90%, je nach Bereich, in dem man schaut, der Bürgerinnen und Bürger, als das, was sie als ihren positiven Lebensentwurf beschreiben würden. Und das ist ja erstaunlich. Ne? Also hätten wir das vor 10 Jahren uns angeguckt, hätten wir gesagt, das ist die Prenzlauer grüne Blase, die da beschrieben wird. Aber das geht quer durch die Bevölkerung. Und das heißt, Politiker können jetzt mutig sein und vorangehen, weil wir haben nicht nur die Technologien und die Investitionsmittel, um das finanzieren zu können, und Unternehmen, die Geschäftsmodelle entwickelt haben, die da funktionieren. Die Bevölkerung ist auf diesem Pfad sozusagen. Also günstige Bedingungen, um jetzt wirklich in diese Beschleunigungsphase hineinzugehen.
Eigentlich liegt ja alles vor. Dennoch gibt es dann aus der FDP beispielsweise die Stimmen, die jetzt als Reaktion auch auf euren Bericht schreiben, es ist nicht wichtig, dass die einzelnen Sektoren ihre Ziele jeweils erfüllen. Denn insbesondere der Verkehrs- und Gebäudesektor, da haben ja krachend diese Ziele verfehlt. Sondern nein, der klimapolitische Sprecher der FDP sagt, es ist viel wichtiger, insgesamt das Budget sich anzuschauen und dass wir insgesamt nach vorne kommen. Wie nimmst du zu so etwas Stellung? Denn auf der einen Seite mag es sicherlich inhaltlich richtig sein, dass es insgesamt natürlich auf die CO2-Emissionen ankommt. Aber auf der anderen Seite sind das ja genau diese Türchen, die ja geöffnet werden, damit sich einzelne Ressorts und einzelne Themenbereiche aus der Verantwortung nehmen.
Ich würde dazu zwei Gedanken äußern. Der erste Gedanke ist, es ist richtig zu sagen, es geht um die Gesamtentwicklung und die Emissionen müssen auf diesen Reduktionspfad, den wir uns vorgenommen haben, der ziemlich radikal ausfallen muss, weil 6% pro Jahr müssen wir jetzt erreichen. Und ob der eine Sektor da 1 Million mehr Emissionen hat als der nächste Sektor, ist im Detail tatsächlich nicht so wichtig. Aber der zweite Punkt ist dann, damit wir unsere Ziele erreichen können bis 2030 und diese 6% pro Jahr, die wir jetzt ansteuern müssen, das haben wir in Studien hier am UBA gezeigt, wo wir durchdekliniert haben, was in den Sektoren notwendig ist, damit wir auf unsere Ziele kommen. Da werden wir in allen Sektoren sehr anspruchsvoll sein können. Also die Zeit ist vorbei, die hätten wir vor 10 Jahren noch gehabt, wo man hätte argumentieren können, jetzt gehen wir erstmal in 2-3 Sektoren nach vorne, da geht das leichter und dann schauen wir mal, wie die anderen hinterherkommen. Wir müssen in allen Sektoren, die wir eben ja schon angesprochen haben, sehr ambitioniert vorgehen, sonst ist das Gesamtziel gar nicht zu erreichen.
Ich glaube, Patrick Reichen hat ja in eurer gemeinsamen Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz, auch das als Leitmotiv nochmal hervorgehoben, dass es jetzt wirklich darum geht, strukturell reinzuschauen und ganz konkret zu überprüfen, welche Maßnahmen zahlen tatsächlich jetzt auf das 2030-Ziel ein. Heißt aber auch jetzt auf den Verkehrssektor beispielsweise nochmal übertragen, hier müssen ja ganz grundlegende Dinge angepackt werden. Und da scheinen dann solche Forderungen und Vorschläge, wie sie aktuell im Raume stehen, wie eine Spritpreissubventionierung ja total kontraproduktiv.
Ja, das geht in die falsche Richtung. Was wichtig ist, ist, dass wir jetzt diese Reform so machen, dass sie die unteren Einkommensschichten nicht überfordern. Und das ist natürlich nochmal umso wichtiger, jetzt in der Kriegssituation, wo wir explodierende Preise bei Strom und Heizen und Mobilität haben. Das können wir ja nicht ausblenden, dass, sagen wir mal, 25-30% der Bevölkerung damit in wirkliche Schwierigkeiten kommen. Und die müssen unterstützt werden. Energiegeld, Klimageld, das sind ja Konzepte, die es da in diese Richtung gibt. Das ist sehr wichtig. Aber darüber hinaus müssen wir jetzt diese Veränderungen anpacken, diese strukturellen, die du zu Recht als umfassend beschrieben hast, und zwar in allen Sektoren. Wie wir das machen, das wissen wir. Das ist die gute Nachricht. Also wir stochern nicht im Nebel, sondern all die Forschungseinrichtungen, so wie wir auch, haben Pfade aufgezeigt, wie wir das umsetzen können. Und vielleicht ist jetzt die gute Nachricht in dieser verrückten, irren Kriegssituation, die einem ja die Haare zu Berge stehen lässt und die Tränen in die Augen treibt. Die gute Nachricht ist vielleicht, das, was notwendig ist, damit wir die Importabhängigkeit von Fossilen, von Russland, aber auch anderen autoritären Regimen reduzieren können, das, was da notwendig ist, das hilft zugleich dem Klimaschutz. Also wenn man das jetzt miteinander verbindet, können wir vielleicht noch schneller sein, als wir uns das schon vorgenommen haben, weil in solchen Krisensituationen sind ja Gesellschaften zu erstaunlichen Veränderungen in der Lage. Das haben wir in der Geschichte öfter gesehen.
Absolut. Und das liegt ja auch total auf der Hand. Aus dem einen Teil der Politik hört man solche Vorschläge ja auch, aber aus dem anderen Teil der Politik ist ist dann doch manchmal erstaunlich, wenn dann statt über Tempolimit gesprochen wird oder dass man vielleicht auch einen autofreien Sonntag zum Beispiel einführt, gleich dann wieder darüber nachgedacht wird, entweder den Spritpreis zu subventionieren oder in der Nordsee nach Öl oder Gas zu bohren. Und das heißt, das ist ja noch nicht so richtig entschieden, wie die Politik sich dort jetzt bewegen wird. Also wird man jetzt quasi die Sackgassenindustrien der Vergangenheit damit jetzt noch ein Stück weit auch weiter zementieren, weil man meint, dass es hier eine Erleichterung möglicherweise wäre für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die Menschen, oder geht man tatsächlich diesen Weg, den du gerade aufskizziert hast?
Also in der Tat, da geht es jetzt um eine Weichenstellung. Da müssen wir gucken, dass das, was das Naheliegendste ist, nämlich dass wir das, was wir für den Klimaschutz tun wollten und wo wir wissen, wie das geht und wie man das macht, dass wir das jetzt mit noch größerer Kraftanstrengung umsetzen. Also dass man das Naheliegende tut und dass man das nochmal ergänzt um Elemente, die wir als Uber auch in die Diskussion gebracht haben. Wir brauchen diese ganzen Strukturreformen, die haben wir schon angesprochen. Wir Bürgerinnen und Bürger können auch was tun. Also wir haben gezeigt, wenn wir ein Tempolimit akzeptierten und auf Tempo 100 gingen auf den Autobahnen, auf Tempo 80 auf den Landstraßen, dann reduziert das den Spritverbrauch in der Größenordnung 3,5 bis 4,8% des gesamten Kraftstoffverbrauches. Das sind 8 Milliarden Euro, die wir da einsparen. Das ist eine Menge Geld. Und eine Menge Öl, das wir nicht importieren müssen. Und wenn wir in unseren Wohnungen die Temperatur um 2 Grad runterregeln, von 22 Grad im Schnitt, die wir haben, auf 20 Grad, dann ist das keine Wohlstandseinbuße, aber das sind 10% der Importe russischen Gases als Gesamtvolumen. Und zugleich haben wir einen Klimaschutzeffekt. Also das sind jetzt die Richtungen, in die wir da denken müssen und nicht die alten Kamellen wieder rausholen. Also jetzt nach Gas zu bohren, ist ja eine aberwitzige Diskussion, wenn wir zugleich ja sehen, wir wollen so schnell wie eben möglich jetzt aus den Fossilen raus.
Dennoch wird es ja von einem Parteivorsitzenden einer sehr honorigen Partei dieses Landes vorgetragen. Wie erklärst du dir das? Also auch nach all den Jahren, inzwischen auch Jahrzehnten, in der du Wissenschaftler bist und jetzt ja auch einer großen Organisation vorsteht, die wirklich die Wissenschaft in sich trägt und ihr Zahlen, Daten, Fakten produziert, die für die Politik sehr, sehr notwendig sind, ihr macht aktive Politikberatung. Fühlst du dich da manchmal ignoriert, also die Wissenschaft? Und wie erklärst du dir das, dass die Politik dann doch so wenig auf euch hört?
Also vielleicht zunächst mal, ich war positiv überrascht, als während dieser historischen Bundestagsdebatte an dem Sonntag vor jetzt 14 Tagen, da hat ja Christian Lindner gesagt, die Erneuerbaren, das ist für ihn eine Freiheitsenergie jetzt. Und das ist ja richtig. Also diese Verbindung, die ist exakt gezogen. Ne? Und da hat er ja genau auf den Sachverhalt, den wir beiden gerade diskutiert haben, jetzt Klimaschutz machen, heißt zugleich auch eine kluge Sicherheitspolitik machen und sich unabhängig machen von der Energieabhängigkeit von Russland. Also da ist der Zusammenhang in dieser Begrifflichkeit Freiheitsenergien, der ist da verstanden. Und das macht mich zunächst mal optimistisch. Und dann gibt es solche rückwärtsgewandten Routinen, die wieder aufgerufen werden. Also bei denen, die erst seit neuestem sich der Klimaneutralität verpflichtet fühlen, die so ein bisschen spät waren im Prozess insgesamt, kommen jetzt wieder die alten Ideen von vor 2-3 Jahren wieder hoch, wo wir uns doch eigentlich jetzt in der Ampelkoalition ganz klar auf diese anspruchsvollen Klimaziele ausgerichtet haben, die wir da brauchen. Also positiv betrachtet würde ich sagen, das sind die letzten Zuckungen sozusagen, weil die Richtung ist ganz klar, in die wir da gehen. Die wird ja auch von der Wirtschaft so getragen. Die Wirtschaft will ja auch klare Zielsysteme jetzt haben, um die Geschäftsmodelle ausrichten zu können. Und kein Hin und Her und kein Zickzackkurs. Das ist für die Wirtschaft Gift, da brauchen wir Erwartungssicherheit.
Gehen wir noch mal ganz kurz zu dem Bericht, den ihr vorgelegt habt. Das ist ja auch ein sehr strukturierter Prozess. Vielleicht kannst du ihn noch mal ganz kurz skizzieren. Ihr habt ihn vorgelegt, das ist am 15. März passiert. Jetzt gibt es 4 Wochen Zeit, dass dieser Bericht noch mal durchleuchtet wird vom Klimarat der Bundesregierung. Was passiert jetzt in den nächsten Wochen und darüber hinaus?
Also unsere Zahlen liegen jetzt vor. Die werden bis Ende des Jahres noch mal validiert. Da kann es noch mal ganz kleine Abweichungen geben. Aber die Richtung ist da jetzt völlig klar und das Grundpanorama ist klar. Das wird jetzt überprüft vom Expertenrat und der muss in relativ kurzer Zeit darüber Bericht erstatten, ob unsere Methodik und unsere Zahlen nachvollziehbar und plausibel sind. Der Expertenrat wird dann auch Vorschläge machen, was daraus zu resultieren hat, so wie wir das auch machen, sodass die Bundesregierung dann munitioniert ist, darauf zu reagieren und diese
Instrumente. Also das ist eine Art Peer-Review-Prozess, kann ich mir das jetzt vorstellen.
Eine Art wechselseitiger Kontrollprozess.
Die machen das jetzt auch zum ersten Mal ja auch.
Nee, zum zweiten Mal. Die haben das im letzten Jahr auch gemacht. Und was ja neu ist im Klimaschutzgesetz, ist, dass die Sektoren, in denen die Ziele nicht erreicht werden, da müssen sofort Programme aufgelegt werden. Das war im letzten Jahr der Gebäudebereich. In diesem Jahr ist das der Gebäudebereich und der Verkehrsbereich. Und da wird dann die Bundesregierung reagieren müssen. Geplant ist ja, dass Habeck, nennt das das Osterpaket oder das Frühjahrspaket, im April ein Gesamtpaket der Bundesregierung vorlegt. Darin wird auch enthalten sein, wie man auf die Nicht-Zielerreichung im Gebäudebereich und im Verkehrsbereich, wie man darauf reagieren wird.
Genau, aber wenn Mitte April die Stellungnahme vorliegt, dann gab es ja quasi schon die Kabinettssitzung des sogenannten Osterpakets am 6.4., wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Demzufolge wird das ja wahrscheinlich dann erst in den nächsten Wochen und Monaten in dieses sogenannte Sommerpaket mit aufgenommen werden.
Aber das ist jetzt ein relativ zügiger Prozess. Ne? Also da wird jetzt nichts in das nächste Jahr verschoben. Also da gibt es jetzt einen ganz ganz strukturierten Prozess, wie in den nächsten Wochen ein Stein auf den anderen gesetzt wird, da müssen wir jetzt in die Umsetzung kommen. Wir sind jetzt wirklich in der Umsetzungsphase. Und ich hoffe, dass dann der nächste Haushalt, der ja jetzt bald beraten wird, der 23er Haushalt, dass der dann auch die nötigen Investitionsvolumina zur Verfügung stellt, damit wir das in Bewegung setzen können, was wir uns vorgenommen haben.
Jetzt gibt es ja noch ein paar andere Großbaustellen, über die aktuell natürlich aufgrund der geopolitischen Lage wenig gesprochen wird. Das Osterpaket steht gerade im Mittelpunkt der Politik, aber auch die Themen um den Emissionshandel, der Ausweitung auf andere Sektoren, der Bemessungszahlen, da spielt ihr ja auch eine große Rolle.
Emissionshandel ist bei uns am U-Bahn ganz großes Thema. Wir setzen den europäischen Emissionshandel für die deutsche Wirtschaft mit um. Also wir sind da die Clearingstelle sozusagen. Muss man sich ja vorstellen, wie die Zentralbank die Geldpolitik managt, so muss ja auch der Emissionshandel gemanagt werden. Also das liegt bei uns. Auch der nationale Emissionshandel, der für Mobilität und Wärme bedeutend ist, der im letzten Jahr begonnen hat, wird von uns umgesetzt. Und zu diesen Bereichen forschen wir auch sehr intensiv. Und wir hoffen, dass jetzt auf der europäischen Ebene neben dem Emissionshandel, den wir für Energie haben und Teile der Schwerindustrie, jetzt auch eine zweite Säule tritt, wie wir das in Deutschland im letzten Jahr begonnen haben, im Bereich Wärme und Mobilität, sodass die gesamte Wirtschaft mit einem CO2-Preis in Richtung Klimaneutralität orientiert wird. Und da ist jetzt natürlich die Sorge, dass wir ins Trudeln geraten könnten in der Situation des Krieges. Das könnte ja von manchen so gelesen werden, dass wir jetzt andere Prioritäten setzen müssen. Und das wäre natürlich keine gute Entwicklung. Also hier müssen wir jetzt kämpfen dafür, dass unser Thema hoch auf der Agenda bleibt und dass wir da Kurs halten.
Ja, und eigentlich geht es ja auch Hand in Hand, wie du es ja eingangs skizziert hast. Die einen schreien jetzt zwar danach, dass die Energiepreise nicht durch die Decke gehen dürfen, aber im Grunde genommen ist es ja genau das, was wir ja politisch doch anstreben in einem Emissionshandel, dass die Preise stetig nach oben gehen, damit wir auf Alternativen rüberwechseln und auf die Alternativen, die nicht fossilen und die vor allen Dingen nicht aus Russland importierten fossilen Energien, da müssen wir jetzt ganz, ganz schnell rein. Also insofern haben wir doch eigentlich ein großes Interesse, dass dieser Emissionshandel auf den neuen Sektoren sehr schnell kommt und der Preis doch relativ schnell nach oben geht.
Ja, also das ist auch meine Sicht. Wir müssen hier vorankommen. Ich meine, der Vorteil beim CO2-Preis ist ja, da werden Einnahmen des Staates erzielt, die der Staat zurückgeben kann. Wir wollen ja die Bürger mit dem CO2-Preis nicht schröpfen. Und das sage ich immer wieder. Die Bundesregierung muss ganz laut sagen, der größte Teil dessen, was da an Einnahmen generiert wird, kann an die Bürger zurückgegeben werden, weil wir wollen nur die Preisrelationen so gestalten, dass die Investitionen in die Dekarbonisierung attraktiver werden als die Investitionen in die Fossilen. Das ist unser Ziel. Wir wollen eine Lenkungswirkung erzielen und das Geld kann zurückgegeben werden. Und im Augenblick haben wir ja Preissteigerungen, da wird nichts zurückgegeben, weil das bleibt bei den Marktteilnehmern, die diese hohen Preise im Augenblick realisieren können. Also insofern, wir kriegen jetzt einen Energieeffizienzeffekt natürlich durch die hohen Preise im Energiebereich. Das Mobilitätsverhalten der Menschen wird sich verändern wegen der hohen Preise, die wir haben. Das ist im Grunde erwünscht. Nicht erwünscht ist, dass das sozialen Damage erzeugt. Und deswegen beim CO2-Preis ist ja die Message, wir geben euch das im Wesentlichen zurück. Und in Bezug auf die besonderen Belastungen bei der Energieinflation, die wir im Augenblick sehen, für untere Einkommens Bezieher. Da muss die Message sein, wir unterstützen euch, helfen euch, damit wir gut durch diese Phase kommen. Du und ich, wir beiden brauchen wahrscheinlich keine Entlastung, weil wir haben eine besondere Situation jetzt mit dem Krieg in der Ukraine. Der Staat muss seine Mittel auf die Felder konzentrieren, wo wir jetzt wirklich vorankommen müssen. Obere Einkommensbezieher müssen dabei nicht entlastet werden.
Deswegen ist vor dem Hintergrund ja auch eine Spritpreissubventionierung insofern unfair, weil sich ja nur die höheren Einkommenshaushalte mehrere Autos leisten können, die in der Regel auch sehr viel mehr Verbrauch auf 100 Kilometern haben. Also überproportional davon profitieren als jetzt die ärmere Hälfte der Bevölkerung, von denen wiederum auch die Hälfte überhaupt kein Auto hat. Ja? Also die profitieren ja gar nicht davon.
Genau, also wir sollten die Mittel, die wir da haben, die ja knapp sind, das spüren wir ja alle, dass jetzt die öffentlichen Mittel auch knapp werden, wegen der neuen Prioritäten in der Sicherheitspolitik, müssen wir das Geld, was wir im sozialen Bereich ausgeben, wirklich auf vulnerable Gruppen konzentrieren, damit wir das soziale Gleichgewicht stabilisieren.
Genau, und da spielt das Energiegeld ja dann auch eine große Rolle, wie es zwar pro Kopf verteilt wird, aber die untere Einkommenshälfte hat natürlich proportional mehr davon als diejenigen, die mehr verdienen. Vielleicht nochmal ganz kurz zum CO2-Handel zurück. Jetzt haben wir einen interessanten Effekt gehabt, dass es kurz nach Ausbruch des Krieges die CO2-Preise eingesunken sind, also rückgängig waren. Erstens, wie erklärst du dir diesen Effekt? Und zweitens, braucht es da nicht dann tatsächlich auch einen Mindestpreis? Weil den haben wir ja aktuell nicht.
Also ich würde nicht im Augenblick argumentieren, dass wir den Preis künstlich nach oben stabilisieren sollten, weil wir haben ja im Augenblick, was die Preisdynamik insgesamt angeht, im Energiesektor ein hohes Preisniveau. Also da würde ich jetzt nichts nach oben korrigieren wollen. Dass die Preise runtergehen, David, das macht mich ein bisschen vorsichtig und auch besorgt, Weil das indiziert ja, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass das Ambitionsniveau im Klimaschutz zurückgenommen werden könnte, jetzt in der Krise. Das ist ja das, was der Preis signalisiert. Ne? Und das darf nicht passieren. Also wir müssen jetzt auf der europäischen Ebene, da ist das Programm, um das es geht, ja Fit for 55, also das Reduktionsprogramm der Emissionen, was die gesamte Europäische Union angeht. Da brauchen wir jetzt klare Aussagen, dass dieses Programm umgesetzt wird und in manchen Bereichen nochmal beschleunigt wird. Also was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, wird es ja beschworen, dass wir da jetzt schneller sein müssen. Das muss deutlich artikuliert werden, damit diese Wahrnehmung von Marktteilnehmern, Klimaschutz ist jetzt nur noch dritte Reihe der politischen Prioritätenliste, sich nicht ausprägt.
Mit Blick auf die Zeit vielleicht noch ein ganz kurzer letzter Themenblock. Wir wollen und müssen ja Klimaschutz nicht nur national betreiben, sondern müssen es ja auch vor allen Dingen international betreiben. Jetzt liegen verschiedene Instrumentarien auf dem Tisch. Über Europa haben wir auch schon ein bisschen gesprochen und hier steht ja auch zur Diskussion, einen sogenannten Carbon Border Adjustment einzuführen, im Prinzip also eine Art CO2-Grenzsteuer. Also die Produkte, die importiert werden und nicht unter so einer hohen CO2-Kostenbelastung produziert worden sind wie Produkte in Europa, müssten quasi dann entsprechend versteuert werden. Gleichzeitig gibt es auch Überlegungen, dass in einer Art Klimaclub sich verschiedene Wirtschaftsnationen dieser Welt, sei es G7 oder vielleicht noch darüber hinaus, sich auch zusammentun und ambitionierter werden oder es tatsächlich auch irgendwann mal zu einem globalen Abkommen kommt. Wie blickst du auf diese Diskussionen und was sind für dich jetzt nicht unbedingt die wirksamsten, weil das steht möglicherweise im Widerspruch zu der Umsetzbarkeit, aber welche Instrumente werden am ehesten umgesetzt und haben eine Chance, umgesetzt zu werden?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir können uns in Deutschland sehr anstrengen, wir können es auch in Europa sehr anstrengen und wir müssen das auch tun, weil wir beachtliche Emittenten sind. Aber am Ende muss das ein globaler Prozess sein, den wir hier vor uns haben. Ne? Wir müssen die Emissionen, das haben wir, glaube ich, eben auch schon angesprochen, halbieren global in dieser Dekade. Und wir müssen 2050 global bei Netto Null landen. Das ist eine riesige Herausforderung, wo wir viele Länder, alle Länder mitnehmen müssen. Und jetzt ein paar Überlegungen dazu. Das erste ist Carbon Border Adjustment Mechanism, da ist ja die Kernidee, dass wir uns schützen oder unsere Industrie schützen vor Wettbewerbern, die im Klimaschutz nicht mitgehen und deswegen günstigere Produktionspreise haben und im internationalen Wettbewerb dann ja besser dastünden. Also wir könnten wunderbar grüne Produkte machen, aber keiner kauft sie, weil sie teurer sind. Und das soll ausgeglichen werden. Und das auf den Tisch zu legen, um darauf hinzuweisen, wir brauchen im internationalen Handel einen gemeinsamen Prozess, der das, was wir in Paris beschlossen haben, Klimaneutralität jetzt umzusetzen, absichert. Die bessere Variante, David, wäre natürlich ein Klimaklub. Weil man sich da nicht bedroht mit wechselseitigem Klimaprotektionismus, das wäre es ja, sondern gemeinsam voranginge und gemeinsame Leitplanken bespricht, ein gemeinsames CO2-Preisniveau zum Beispiel oder eine vergleichbare Ambition, was die Klimaschutzanstrengungen angeht. Also besser als der Klimaprotektionismus ist natürlich die Klimakooperation. Dann will ich noch zwei andere Gedanken hinzupacken. Der erste Punkt ist, das hat ja jetzt nochmal mit dem Krieg zu tun. China, Indien, Südafrika, die Schwellenländer. China emittiert bereits ein Drittel der globalen Emissionen. China hat gesagt, bis 2060 werden wir klimaneutral, bis 2030 werden wir wahrscheinlich noch leicht ansteigen und dann in 2030 den Umkehrpunkt haben. China wird um 2030 also bei irgendwo zwischen 15 und 16 Gigatonnen liegen. Plus der Emissionen von Indien, die dort eingeplant sind, ist das im Grunde genommen das globale Treibhausbudget, das uns zur Verfügung steht. Das geht gar nicht auf. Das heißt, wir müssen mit diesen Ländern sehr intensiv zusammenarbeiten und kooperieren und gemeinsame Fahrpläne entwickeln, damit wir vorankommen. Und jetzt kommt der Russland-Effekt nochmal dazu. Ne? Wenn du dir die Generalversammlungsabstimmungen anschaust, unter den Ländern, die sich neutral verhalten haben, ne, die nicht zu denen gehört haben, die den Russland-Angriff verurteilt haben, finden sich nahezu alle Schwellenländer. Das heißt, wir haben im Augenblick auch klimadiplomatisch gesehen, das ist kein gutes Klima in Anführungsstrichen, ja, das da vorherrscht, da sind Spannungen da. Also die großen Schwellenländer, das gilt für China, das gilt für Indien, das gilt für Südafrika, reproduzieren im Grunde genommen das Russland-Narrativ. Das macht ja unsere Klimaverhandlungen nicht leichter. Die Atmosphäre der Verhandlungen erschwert sich. Das müssen wir zu einem Schwerpunkt machen. Wir müssen mit diesen Ländern ja zusammenarbeiten. Ansonsten bleiben die Klimaprobleme unlösbar. Und jetzt kommt ein dritter Aspekt, den ich noch betonen wollte. Afrika. Der Beitrag Afrikas zu den Emissionen ist ja marginal. Also wir müssen den Afrikanern nicht erzählen, dass sie im Schweinsgalopp jetzt ihre Emissionen reduzieren müssen, weil der Beitrag der unteren 50% der Weltbevölkerung zu den Gesamtemissionen liegt bei 10% der globalen Emissionen. Der Beitrag der oberen 10% der Einkommensbezieher liegt bei 50% der globalen Treibhausgase. Also wir müssen keine Moralpredigten Richtung Afrika halten, was Klimaschutz angeht. Aber wir brauchen natürlich Afrika bei den Klimaverhandlungen, damit wir eine gemeinsame Richtung einschlagen. Und wir unterstützen Afrika deutlich zu wenig. Wir haben den European Green Deal verabschiedet vor 2-3 Jahren. Ich bin großer Unterstützer des European Green Deal. Ich finde, dass da enorme Weichenstellungen jetzt angesprochen sind und auch vorangebracht werden. Europa macht sich da auf einen sehr interessanten Weg. Ich hoffe, dass wir das durchhalten und umsetzen können. Wir haben aber vergessen, am Anfang Afrika damit zu nehmen. Wir wollen weniger Ressourcen verbrauchen, also auch weniger Ressourcen aus Afrika importieren. Wir wollen Kreislaufwirtschaft machen. Das ist alles wunderbar, aber das hat ja Implikationen für die afrikanische Wirtschaft. Wir wollen auch deren Öl nicht mehr kaufen, deren Gas nicht mehr kaufen. Wir haben nicht mit denen darüber gesprochen. Also in Afrika gab es eine Empörung in Bezug auf den European Green Deal, weil die gesagt haben, ihr macht da eure Wirtschaftsreformen. Habt ihr mal gefragt, wie wir das gemeinsam angehen können, damit die Strukturveränderungen, die ihr auslöst in unseren Wirtschaften durch euren Green Deal, damit die ins Zentrum gestellt werden? Das haben wir jetzt 2-3 Jahre später auf dem Gipfel Europa-Afrika vor wenigen Wochen, haben wir das endlich aufgegriffen. Jetzt gibt es einen European Global Gate Prozess, wo wir versuchen, diese internationalen Implikationen mit zu berücksichtigen. Wir tun in der internationalen Dimension zu wenig. Das ist ganz wichtig, weil das ganze Problem, über das wir heute reden, das können wir ja nicht in Berlin und in Brandenburg alleine lösen. Das muss ein globaler Prozess sein und dafür brauchen wir größere Anstrengungen in diesem Bereich.
Absolut. Und ich wünschte, wir könnten ein bisschen optimistischer aus diesem Gespräch rausgehen, aber das soll uns ja eigentlich nur anstacheln, jetzt noch stärker und noch sehr viel mehr zu machen. Wir brauchen eigentlich eine Skalierung wirklich in allen Bereichen und vielleicht gelingt uns das ja auch in dieser fragilen Situation, dann doch eher die Chancen zu sehen, als auf alte Technologien zu setzen.
Vielleicht noch einen letzten Satz zum Schluss, weil wir beides Optimisten sind, würde ich gerne noch mal verstärken. Wir haben ja im Gespräch gesagt, in solchen Situationen, wo Gesellschaften unter besonderem Druck stehen, da sind auch Kraftanstrengungen möglich. Ne? Also der europäische Integrationsprozess, die Vereinten Nationen, die sind ja erdacht worden in der Endphase des Zweiten Weltkrieges. In der größten Katastrophe wurden große Zivilisationsleistungen vorbereitet. Vielleicht schaffen wir das diesmal auch.
Genau. Und insofern bedanke ich mich auch vor diesem Hintergrund total für deinen wertvollen Beitrag hier in unserem Podcast und ich wünsche dir ganz viel Kraft und Spaß bei den nächsten Aufgaben und wir werden uns sicherlich bald mal wiedersehen und sprechen.
Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.